Guten Morgen, ihr hört Insert Moin bei superlevel.de, Folge 675. Ich bin der Daniel und heute Morgen mit mir im Podcast ist der Heiko. Guten Morgen.
Servus.
Heiko, du warst noch gar nicht bei uns zu Gast, deswegen stell dich doch einfach mal kurz vor für die Hörer, damit die wissen, wer du bist.
Ja, mein Name ist Heiko Klinge. Ich bin Chefredakteur von einem kleinen, aber feinen Entwicklermagazin namens Making Games. Und in meiner Freizeit schreibe ich auch ab und zu mal Tests für die GameStar. Genau, das mache ich seit 2000, kann man sagen, also schon eine ganze Weile.
Okay, in deiner Freizeit tatsächlich musst du Tests für die GameStar schreiben, wenn du da nochmal dazukommst.
Ja, das hat sich so ein bisschen umgedreht. Es war ja, früher war es so, da war ich hauptamtlich Redakteur bei der GameStar. Und dann hatten wir 2005 diese lustige Idee, ein Entwicklermagazin zu machen, was völlig bescheuert war damals. Und das haben wir dann, um das durchzukriegen, haben wir das wirklich in unserer Freizeit gemacht, weil wir dann halt zum Chef sagen konnten, naja, wir machen es ohne Budget und wir machen es nebenbei. Und dann ist die Geschichte dann aber im Laufe der Jahre immer größer und größer geworden, sodass dann irgendwann ich mal die Entscheidung treffen musste, okay, wollen wir das jetzt mit Making Games, wollen wir das mit Making Entwicklermagazin richtig machen? Und das war dann eben so, dass ich jetzt hauptamtlich Making Games mache. Und ab und zu kommen dann eben mal die Kollegen von der GameStar vorbei und fragen, ob ich nicht mal Lust hätte, dieses oder jenes Spiel mir anzuschauen. Und meistens sage ich dann ja. Und dann ist es aber tatsächlich meistens so, dass ich das dann auch ja, in der Freizeit mache.
Ah, okay. Ja. Genau, wir hatten ja auch schon den Yassin mal zu Gast. Der ist ja dein Sklave, hätte ich jetzt fast gesagt, aber dein quasi Redakteur. Ihr genau. Seid ja nur so ein Zwei-Mann-Team, die das da bei euch wuppen, das Magazin. Und genau, und da hatten wir den Yassin ja schon mal zu Gast, also und da haben wir auch schon uns ausführlich über Making Games und auch über Making Games Talents und alles unterhalten. Genau. Du bist aber heute hier, weil wir uns nämlich über R-Factor, ich weiß gar nicht genau, wie man es ausspricht.
Über R-Factor.
R-Factor. Genau. Unterhalten wollen und zwar explizit auf Wunsch eines Hörers. Und zwar hat nämlich der Sir Alizar, das kann man auch dann auf Twitter nachgucken, der hat sich von uns gewünscht, beziehungsweise hat dich vorgeschlagen und hat auch den Test, beziehungsweise die Beta-Preview, die du da geschrieben hast, verlinkt und hat sich gewünscht, dass wir dich mal einladen und wenn ein Hörer sowas vorschlägt, dann machen wir das natürlich.
Wie reizend.
Ja, und genau, beim Podcasten immer an den Hörer denken.
Sehr gut.
Genau, du hast das gespielt.
Ich hab's versucht.
Okay, das musst du jetzt gleich mal näher beschreiben, was du damit meinst. Aber erklär doch erstmal, was ist überhaupt R-Factor? Was bedeutet überhaupt R-Factor? Was ist der R-Factor?
Das ist eine gute Frage. Es hat bestimmt eine total wissenschaftliche Bedeutung. Es wird ich meine, ich habe irgendwann mal früher gelesen, dass das was mit irgendwas mit Motorsport tatsächlich zu tun hat. Hätte ich mich jetzt darauf vorbereitet, hätte ich es natürlich vorher googeln können. Aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was das genau heißt.
Okay. Ist wahrscheinlich irgendwas so Hochwissenschaftliches, irgendwie die irgendeine konstante Zahl, die den Flügelabtrieb bei was weiß ich, welcher Geschwindigkeit.
Ich habe keine Ahnung. Ja. Also ob das jetzt eine Abkürzung ist oder so. Vielleicht weiß das irgendein schlauer Zuhörer. Da kann er vielleicht ja was gewinnen bei dir dann oder so, wenn er weiß, was wofür R-Factor eigentlich steht.
Okay, da überlegen wir uns dann noch was. Also wenn es einer weiß, dann in die Kommentare schreiben und dann überlegen wir uns irgendwas, was wir dann dem Ersten, der das richtig beantwortet, schenken können. Genau. Aber ja. Aber was ist denn jetzt R-Factor? Erklär doch mal.
R-Factor ist ein Fahrsimulator. Ich sage jetzt extra nicht Spiel, weil es eigentlich mit einem Spiel nicht mehr viel zu tun hat. Die Historie ist ganz interessant und zwar stammt das von einem amerikanischen Entwickler namens Image Space. Die haben früher, die Älteren unter uns werden sich daran erinnern, die Formel-1-Spiele für Electronic Arts entwickelt. Mhm. Und dann hat das dann irgendwann aufgehört. Und die haben dann quasi mit ihrer eigenen Rendering-Engine haben sie dann letzten Endes ihre eigene Rennsimulation oder Fahrsimulation entworfen mit der Vision, eine möglichst offene Plattform für Simulationsfans zu machen. Und auf Basis dieser Engine hat dann zum Beispiel auch Simbin die ganzen GTR-Spiele und GT Legends und Race dann auch entwickelt.
Oh ja, die sind ja durchaus sogar ein bisschen bekannt und genießen ja sogar recht hohes Renommee. Also,
Richtig, genau.
ja.
Und ja, das A-Factor hat halt wirklich den Anspruch, das Auto so originalgetreu wie möglich zu simulieren. Das heißt, wenn Sie ein Auto lizenzieren, dann bekommen Sie in der Regel auch das sogenannte Car Handbook, wo dann wirklich ja alle Fahrdaten des jeweiligen Fahrzeugs erfasst werden. Und die haben eben eine hochkomplexe Physik-Engine, die auch auf einem normalen Rechner nicht läuft. Also da müssen sie entsprechende Hochleistungsmaschinen für verwenden und übertragen das dann letzten Endes eins zu eins in ihre Simulation. Und dadurch ist es wirklich so, also als ich jetzt meine ersten Runden mit A-Factor 2 gefahren bin, das war für mich wie in der Fahrschule. Ja, also wirklich diese ambivalente Mischung aus irgendwie Respekt vor der Technik, aber auch Euphorie und dieses Experimentieren. Also es ist wirklich so, wenn du deine erste Runde mit einem neuen Auto drehst, dann tastest du dich so ganz langsam um die Kurven rum, willst bloß keinen Fehler machen und traust dich dann von Runde zu Runde sukzessive mehr zu. Und das ist ganz spannend, das zu erleben tatsächlich.
Ganz kurzer Einschub noch zu dem Entwickler Image Space. Ich habe nämlich nachgeguckt, die kommen aus der Nähe von Detroit. Also wie passend, weil Detroit ist ja die US-Autometropole.
War es
Und
zumindest mal, ja.
ja, war es zumindest mal natürlich, aber das liegt ja auch am Niedergang so ein bisschen der amerikanischen Autoindustrie und so. Aber ich glaube wahrscheinlich, ich weiß natürlich jetzt nicht, ob die Leute alle von da wirklich aus der Gegend kommen, aus da
Ist auf jeden Fall ein
Detroit.
kleines Team. Ich glaube, das sind wirklich nur so 10 Leute oder so, was ja für ein Rennspiel ganz furchtbar wenig ist. Und entsprechend brauchen die halt auch eine Ewigkeit. Also dieses A-Factor 2 ist schon seit über 3 Jahren in der Entwicklung. Und lassen sich aber auch die Zeit und können sich das auch erlauben. Und das ist eine weitere Besonderheit von dem Spiel, weil die sich ähnlich wie Minecraft von der Community finanzieren lassen. Das heißt, wenn du jetzt die Beta spielen möchtest, musst du das Spiel schon kaufen. Und bekommst dann entsprechend dann aber auch alle Updates und dann die Vollversion kostenlos. Wobei du dann auch wieder sagst, wenn du es für $43, glaube ich, kaufst, kriegst du dann auch den Online-Service für ein Jahr. Du kannst aber auch irgendwie um die $80 bezahlen, dann kannst du auf Lebenszeit das spielen.
Genau, dann ist so, für $80 kriegst du wirklich den Lifetime-Account und da hast
Genau.
du dann rennfahrtechnisch ausgesorgt für den Rest
Was
deines
ganz
Lebens dann.
interessant ist, weil sie sich durch diese in Anführungszeichen verhältnismäßig günstige Preispolitik von iRacing sehr stark absetzen, was so ein bisschen der ja, Konkurrent ist. Das ist ja von den ehemaligen NASCAR-Entwicklern des iRacing. Das hat einen ähnlichen Anspruch. Und das dient tatsächlich auch als ja, Test von echten Motorsportlern. Die testen damit also auch die Autos und die stellen sich auf die Strecken ein. Ist aber erheblich teurer. Und das ist ganz interessant.
Ja, das ist ja so ein bisschen wie mit Bohemia Interactive, die ja auch irgendwie diese Militärsimulationen eigentlich gemacht haben also für echte Militärs und daraus dann dieses Arma und
Genau.
Operation Flashpoint Spiele entstanden, also das erste Operation Flashpoint da
Wobei, soweit
entstanden
ich
ist.
weiß, also A-Factor tatsächlich als insofern als Simulation für Fans ist und jetzt weniger als ja, Testbed für Motorsport Fans dient. Aber es würde wahrscheinlich sogar funktionieren. Also es ist, wie gesagt, sehr, sehr, keine Ahnung, wie realistisch es jetzt genau ist. Ja, ich bin jetzt noch selten in einem Renault Clio mit 200 Sachen über den Malaysia Kurs geballert, aber es fühlt sich so an, als könnte es ziemlich genau so sein.
Ja.
Und ja, genau.
Genau, du hast jetzt schon gesagt, das ganze Spiel ist im Prinzip aufs Modding ausgelegt. Also, dass die bieten im Prinzip nur die Plattform. Also, es ist scheinbar ihr Ziel, dass sie sagen, wir stellen euch die Plattform, die Engine und alles bereit. Und dann, liebe Community, kommt ihr ins Spiel und ihr müsst jetzt dann für uns die Autos und Strecken und alles designen. Und das funktioniert ja bei vielen Spielen teilweise auch ganz gut. Also, ich denke jetzt nur so an so Eisenbahnsimulatoren oder Flugsimulatoren.
Ja, es geht ein bisschen in die Richtung, wobei A-Factor da aus meiner Sicht noch einen Sonderstatus hat, weil es wirklich ja, ein Community-Ding ist. Bei den ganzen Eisenbahnen und Flugsimulatoren, da ist es ja meistens so, dass sich dann ja, kommerzielle Firmen dann draufsetzen und dann die entsprechenden Add-ons und Modifikationen dafür entwickeln. Und bei A-Factor kommt wirklich, wenn der Großteil der Module für diese Simulation eben tatsächlich aus der Community. Und deswegen ist es auch so unfassbar vielfältig. Also für das erste R-Factor gibt es wirklich nichts, was es nicht simuliert. Ja, ich habe jetzt bei der Recherche entdeckt, dass es sogar eine simulierte DDR-Meisterschaft gibt. Also DDR-Motorsport, wo du da wirklich mit getunten Trabis da über die originalgetreuen Strecken bügelst. Also ich wusste gar nicht, dass es Motorsport in der DDR gab.
Nee, aber das wusste ich tatsächlich auch nicht, aber man lernt ja nie aus.
Und
ja.
Also selbst das gibt es als Modifikation für das R-Factor. Und das ist tatsächlich extrem faszinierend. Mhm. Man muss aber auch dazu sagen, dass das R-Factor auch zweigleisig fährt, im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, der eine Punkt sind auch die Modifikationen aus der Community. Aber Image Space liefert auch immer selbst neue Inhalte nach. Das heißt, also auch die veröffentlichen quasi Modifikationen für ihre Simulation. Und dadurch hast du auch von R-Factor 2 selbst hast du eine enorme Bandbreite, was du fahren kannst. Also schon jetzt in der Beta-Version sind halt schon ist ein Kleinwagen vom Renault Clio halt wirklich bis über Renault Megane, dann hast du historische Formel-1-Wagen drin, dann hast du GT-Autos drin und also es ist wirklich enorm, was da schon drin steckt. Sie haben jetzt auch ein originalgetreues Formel-1-Auto angekündigt, was demnächst kommen wird mit einem Marussia und auch, was haben sie weiter angekündigt, ein Chevrolet Camaro, also auch ein Muscle-Car und allein, was du damit fahren kannst, ist natürlich ja, enorm.
Okay, und aber wie sieht es da mit Lizenzen aus? Weil das ist ja meistens immer das, wo es so ein bisschen hakt bei solchen Sachen, die dann auf Modding beruhen, dass sie eben keine Lizenzen haben. Dann basteln die Leute das privat nach und ja, manchmal wird es geduldet, aber ganz oft steht dann auch irgendwo die Rechtsabteilung von irgendwelchen Autoherstellern oder von jetzt im Falle von Formel 1 steht dann halt die FIA oder die Sponsoren auf der Matte und sagen dann ja hier, das bitte wieder raus. Und
ich glaube, das macht Image Space ganz clever. Also es ist so ein bisschen wie Trackmania. Ja? Also sie stellen eine Plattform zur Verfügung und was dann die Community damit macht, ist halt ja letzten Endes nicht das Problem von Image Space. Dafür kann sie auch wohl niemand haftbar machen. Und insofern scheint das ganz gut zu funktionieren. Das, was R-Factor oder das Image Space selbst modifiziert oder reinbringt ins Spiel oder in die Simulation, ist tatsächlich offiziell lizenziert.
Okay.
So was sie selbst machen, genau. Und ich glaube aber auch, es liegt auch ein bisschen daran, dass auch die Modifikation teilweise so abgefahren ist. Also, ja, soll Trabant jetzt die Leute verklagen, weil sie da.
Ja gut, das wird jetzt glaube ich nicht passieren, aber ich überlege jetzt so, ich meine, das Erste, was bei einer Rennspielsimulation ja irgendwie nachgebastelt wird, ist natürlich dann die Formel 1, das ist natürlich als Königsklasse ist das logisch und ich kann mich nur damals erinnern, dass es da ja irgendwie Probleme gab, es gab dann Grand Prix 4, glaube ich, war es. Mhm. Also auf jeden Fall bei einem der alten Grand Prix-Teile, da gab es natürlich dann auch recht schnell ein Fan-Patch mit der aktuellen Saison. Und da, weiß ich, gab es dann irgendwie großen Ärger und dann musste der wieder offline genommen werden. Und natürlich ist es meistens so, wenn das einmal im Internet ist, dann verbreitet sich das über irgendwelche Foren und man kann es dann eigentlich nicht mehr eindämmen. Aber zumindest, es war dann nicht mehr so leicht, über das offizielle Forum und sowas zu finden.
Ich glaube, das ist aber bei R-Factor ein bisschen was anderes, weil um jetzt bei einem Grand Prix 4-Spiel die offizielle Formel 1-Lizenz reinzubringen, ja, musst du letzten Endes nur ein paar Textdaten umschreiben. Um jetzt die offizielle Formel 1 in R-Factor reinzubringen, musst du erstmal die Strecken bauen, ja, musst die ganzen Autos originalgetreu nachbauen. Also sowas, ich bin jetzt überfragt, ob es das bisher schon gab für R-Factor, aber soweit ich weiß nicht. Meistens sind es dann doch einzelne Autos, die in irgendeiner Form gebaut werden. Und offensichtlich wird das tatsächlich geduldet. Wobei es ganz spannend ist, dass offensichtlich auch da die Aufmerksamkeit für Simulationen und Spiele verändert hat, weil ich weiß noch, im ersten R-Factor war BMW als offiziell lizenziert drin, auch die Formel 1, BMW Sauber von 2007 und 2008 waren als offiziell lizenzierte Autos drin. Und ein Entwickler von R-Factor hat jetzt schon durchblicken lassen, dass die Lizenzierungsgebühren jetzt komplett durch die Decke geschossen sind und dass die Preise zerstört wurden und dass sie sich das einfach nicht mehr leisten können. Und mit anderen Herstellern ist es wohl deutlich einfacher, wie zum Beispiel eben Renault oder Nissan oder auch Chevrolet. Okay.
Da sind sie so ein bisschen Opfer ihres eigenen Erfolgs geworden auch wahrscheinlich.
Ich glaube, ich glaube, dass ich dann anderen spielen. Also gerade bei BMW mache ich zum Beispiel persönlich, ohne es beweisen zu können, Auto Club Revolution dafür verantwortlich. Mhm. Die arbeiten sehr intensiv mit denen zusammen und das ist natürlich ein Free-to-Play-Spiel mit einer weitaus größeren Zielgruppe, wo dann wahrscheinlich auch die Autohersteller direkt an den Einnahmen partizipieren. Ne? Weil im Auto Club Revolution kaufst du ja tatsächlich den BMW, den du dann fahren möchtest, für Ingame-Währung, die du selbstverständlich auch mit echten Geldern kaufen kannst.
Mhm. Ja, ja.
Und das neue Spiel von Simbim, der Race Room, wird ja wieder auch ein ähnliches System haben. Und das ist natürlich durchaus interessant und attraktiv für die Automobilhersteller.
Mhm. Und ich weiß auch gerade im Fall von das hast du gerade den Titel gesagt, habe ich wieder vergessen. Auto Club Revolution, dass die ja oft dann auch so, dass die dann exklusiv schon vorab den neuen 3er BMW oder was weiß ich was, einen Monat vor Verkaufsstart tatsächlich schon im Spiel dann haben. Genau. Das ist der Plan, dass das schon so eine als Art Werbeplattform funktioniert, dass man dann wirklich, es gibt ja jetzt schon bei den Autoherstellern, die haben ja dann schon diese Showrooms auf ihrer Webseite, wo du ein Auto selber konfigurieren kannst nach deinen eigenen Wünschen und die Farbe und die Ausstattung und die Fußleisten und ähnliches. Und dann ist der Plan wohl mal irgendwann, dass man wirklich dann einfach hier auf Click Play und dann kannst du mit deinem selber konfigurierten Auto schon mal virtuell ein paar Runden
drehen. Das wird sicherlich nicht mehr lange dauern, nee. Aber es ist tatsächlich ganz spannend, was da auch gerade bei R-Factor passiert, weil, und was das auch für eine engagierte Community ist. Also da gibt es halt wirklich Leute und ich kenne natürlich auch einen persönlich, der in meinem Tischtennisverein spielt, interessanterweise, der verabredet sich am Wochenende und fährt ein 24-Stunden-Rennen in Echtzeit.
Ui. Okay.
Genau, ja, und die wechseln sich dann, also fahren dann auch diese sogenannten Stints, ja, also was quasi der Lauf ist zwischen zwei Boxenstops und dann wird ja dann der Fahrer gewechselt und die fahren das wirklich in Echtzeit nach und dadurch auch bei R-Factor wirklich richtig in die Boxengasse reinfahren musst und das alles so richtig konfigurieren kannst, kannst du eben in R-Factor ein 24-Stunden-Rennen in Echtzeit nachspielen und es gibt tatsächlich Leute, die das regelmäßig machen.
Und die spielen das dann auch wirklich online? Also die treffen sich dann mit 22 anderen Fahrern?
Genau, die spielen das live in Echtzeit und haben dabei einen Mordsgaudi.
Okay.
Natürlich dann alle auch mit so einem Racing-Sitz und entsprechender Profi-Ausrüstung. Und dann ist wirklich der Unterschied zum realen Autofahren oder zum realen Rennfahren dann nicht mehr so groß. Was ja natürlich auch daran liegt, dass es ist ja ähnlich wie beim Schach letzten Endes, weißt du, Autofahren ist wie Schach. Letzten Endes kannst du alles berechnen. Ne? Du kannst ja, wenn du dir das anschaust im Formel-1-Rennen, das sind ja tonnenweise an Daten, die ausgewertet werden und die kannst du natürlich auch genauso wieder in eine Simulation einlesen. Entsprechend sind Fahrsimulatoren oder Rennsimulationen sicherlich mit das, was die Realität am genauesten abbilden kann in der heutigen Zeit.
Mhm. Ja, und es stimmt schon. Ich glaube auch, dass Autosimulationen wahrscheinlich vom Anspruch her, also vom Programmieraufwand, vielleicht sogar noch am leichtesten sind, weil es gibt ja nur eine begrenzte Anzahl von Sachen, die dann passieren können. Also das Auto fährt ja immer über die gleiche Strecke und da kann man dann viel.
Wobei, das ist die große Besonderheit oder das Alleinstellungsmerkmal von R-Factor 2, und das muss ich mal überlegen, ist tatsächlich der dynamische Reifenverschleiß in Zusammenarbeit mit der Strecke. Mhm. Das heißt, das Spiel, die Simulation berechnet tatsächlich den Gummiabrieb vom Reifen auf die Strecke. Sprich, ne, es wirkt sich entsprechend auf die Ideallinie aus. Da, wo der meiste Reifenabrieb ist, hast du den besten Grip. Umgekehrt verlierst du natürlich an Kontrolle, je mehr Reifenabrieb du hast. Und das wird da tatsächlich auch angeblich realistisch berechnet. Mhm. Also man kann das schon wirklich ganz schön weit treiben, wenn man sich dann überlegt, dass selbst das Gewicht der Tankfüllung sich auswirkt, wie schnell du fahren kannst. Das ist schon irre, was sie da wirklich alles umsetzen und berechnen.
Okay, also man braucht wirklich ein Studium in Fahrzeugtechnik wahrscheinlich auch, um da komplett durchzusteigen.
Also die Leute, die das tatsächlich simulieren, das sind schon absolute Motorsport-Experten. Ich meine, nicht umsonst ist ja zum Beispiel einer der Gründer von Simbim ist ja tatsächlich auch ein Fahrer in der GT-Weltmeisterschaft gewesen.
Mhm. Okay.
Ja, ich glaube, Magnus Ling hieß er, genau.
Der kennt sich dann wirklich aus, ja.
Genau.
Wie schaut es denn grafisch aus? Also kann sich das messen mit aktuellen Konsolen? Jetzt nicht Konsolen, ich meine jetzt mit aktuellen Rennspielen, also vergleichen wir Need for Speed oder ein Gran Turismo oder was so die oder ein
Nein,
Forza.
leider nicht. Also sowohl iRacing als auch R-Factor ja, fahren grafisch doch meilenweit hinter so der, sag mal, Mainstream-Konkurrenz wie jetzt ein Forza Horizon oder Race Driver Grid oder wie sie da alle heißen, auch meilenweit hinterher. Die Autos sehen in R-Factor 2 noch richtig gut aus, aber gerade was die Streckengrafik angeht oder auch die Spezialeffekte, ist es doch ein Qualitätsunterschied, wobei das den Sim-Fans auch wirklich herzlich egal ist, größtenteils. Ich habe es auch an mir selbst beobachtet, ja, wenn etwas schnell an dir vorbeizieht, ist es nicht mehr so relevant und wichtiger ist dann eher, was für Details grafisch korrekt wiedergegeben werden, ne? Und in R-Factor 2 ist es, das nimmst du dann wahr, da nimmst du dann eben wahr, dass wenn du in einem Open Wheeler sitzt, also in einem Formelwagen, dass sich dann wirklich die Aufhängung Zentimeter genau mit dem Bodenbelag mitbewegt, ne? Das sind dann eben die Prioritäten, die diese Entwickler dann setzen, das sind schon andere, als jetzt irgendwelche flashy Spezialeffekte, wobei wenn ich mir so die ersten Trailer ansehe von einem Assetto Corsa, das ist so ein Geheimtipp, wird gerade in Italien entwickelt, das sieht schon ziemlich fantastisch aus. Ich habe es allerdings noch nicht wirklich spielen können. Und das geht auch vom Realismus her in diese Richtung. Es nimmt die Sache auch sehr, sehr ernst. Vielleicht tut sich da noch was. Und aber sowohl iRacing als auch R-Factor 2 hinken grafisch doch hinterher. Und das ist interessanterweise aber schon was, was auch durchaus kritisiert wird. Also gerade in den Kommentaren jetzt zu meiner Preview kam da eben auch tatsächlich von den beinharten Fans. Also grafisch wäre schon mehr drin gewesen.
Mhm. Ja, okay, aber sie legen dann wahrscheinlich nutzen die Rechenkapazitäten dann eben so, wie du sagst,
für die Physik.
Genau, für die Physik, ja. Und die wirklich genauen Detailberechnungen mit Reifenabrieb und Ähnliches.
Wahrscheinlich. Also das Ding ist hardwarehungrig, ne? Also das treibt einen, wenn du so gerade mit 20 Autos auf der Strecke haben möchtest und dann vielleicht sogar noch dynamische Wettereffekte drin hast, was auch möglich ist, kannst du sogar genau skripten, wie sich das Wetter entwickelt. Das treibt schon auch deinen Rechner an die Belastungsgrenze. Also mit vollen Details kann ich es nicht spielen. Und ich habe einen recht ordentlichen Rechner daheim.
Okay. Aber du spielst da natürlich auch mit Lenkrad, ne?
Ja, natürlich. Ja, also ich habe es tatsächlich mal versuchsweise probiert mit einem Gamepad und keine Chance. Wobei es war jetzt auch nur ein Xbox-Gamepad. Ich habe mich belehren lassen, dass es wohl auch Leute gibt, die sowas mit so Flight-Sticks spielen. Weil letzten Endes, und die Argumentation, die ist für mich recht schlüssig, hängt es natürlich von der Mechanik ab, wie gut die Mechanik ist in so einem Gerät. Mhm. Und natürlich, wenn du da einen 200-Euro-Lenkrad hast, dann ist das einfach ein qualitativer Unterschied zu einem 30- oder 40-Euro-Gamepad. Und angeblich ist es so, wenn du dann entsprechende Geräte hast, die eben auch so in der Preisklasse 150, 200 € liegen und aufwärts, dass die entsprechend gut verarbeitet und vor allen Dingen vernünftiges Force-Feedback und gute Motoren haben, dass das wohl auch ganz gut damit funktioniert.
Mhm. Ja, das macht schon Sinn. Also ich, wie gesagt, man hat ja auch früher gemacht, dass man als man noch mehr Joystick-Spiele gespielt hat, da habe ich früher auch tatsächlich auch Rennspiele mit dem Joystick gespielt, weil das einfach damit noch leichter zu kontrollieren war.
Wäre mir niemals in den Sinn gekommen.
Nee.
Okay. Ich habe Colin McRae Rally 2 damals mit der Tastatur durchgespielt.
Ja, das war noch vor Colin McRae-Zeiten, also als das noch gar nicht so weit war.
Stimmt, auf dem C64 habe ich Rennspiele auch noch mit dem Joystick gespielt.
Genau. Ja, siehst du genau. Hatten so.
Da hatten wir ja noch nichts anderes.
Eben.
Wir hatten ja nichts damals.
Da war an Lenkräder noch gar nicht irgendwie zu denken. Da hatten glaube ich, echte Autos noch nicht mal Lenkräder. Das kam dann auch alles erst nachher. Das ist ein echt interessantes Thema, also weil es halt wirklich so ein, ich glaube, wenn man da als Anfänger einsteigt, dann prallt man wahrscheinlich erstmal einfach so gegen die Wand und ist dann schnell versucht, nach ein, zwei Runden wieder aufzugeben, entnervt.
Ach, das würde ich gar nicht sagen. Also ich glaube nicht, dass das Problem dieser Simulationen ist, dass Einsteiger damit nicht klarkommen. Ich glaube, das Problem dieser Simulation ist vielfach, dass sie es so eine künstliche Barriere schaffen. Ja, du kannst ja in R-Factor 2 sämtliche Fahrhilfen reinballern, ja, von ABS bis wirklich Steuerungshilfe oder dass sie dich automatisch aus der Boxengasse rausfahren. Du kannst es wirklich komplett herunterdummen, sodass es sich dann auch fährt wie ein, ja, vielleicht nicht wie Need for Speed, aber zumindest wie ein Race Driver, ja. Mhm. Das Problem ist nur, dass sich diese Simulation halt null Mühe geben, dich da in irgendeiner Form vertraut zu machen mit dem, was du da machen kannst. Das heißt, du kriegst immer sofort die volle Optionsgranate um die Ohren geballert. Und das schreckt die Leute eher ab. Ja? Wenn du das erste Mal auf ein Tuning-Menü klickst und dann siehst, du kannst da den Druck jedes einzelnen Reifen aufs Kilopascal genau bestimmen, dann schreckt dich das ab. Weil du denkst, du musst dich damit beschäftigen, aber das musst du gar nicht in diesen Spielen. Und da würde ich mir wünschen, dass tatsächlich sich so Teams wie Image Space ein bisschen ein Beispiel an Simbin tatsächlich nehmen, die das in GTA 2 und vor allen Dingen in meinem heimlichen Favoriten GT Legends ganz hervorragend hinbekommen haben, so eine Art Lernkurve einfach zu machen, ja, zum Beispiel eine Fahrschule einzubauen, sowas wie, okay, wenn du möchtest, kannst du alle Optionen freischalten, aber wir haben hier auch einen Einsteigermodus, wenn du dich damit noch nicht beschäftigen willst, wir kümmern uns um alles, ja, kein Schiss haben, das geht schon. Mhm. Und da ist sicher, da könnte man die Faszination dieser Simulation sicherlich noch einem breiteren Publikum schmackhaft machen, weil das muss ich ganz klar sagen, die Community ist wirklich, wirklich extrem freundlich und wohlerzogen in diesen Simulationen. Die helfen auch und du wirst da auch nicht blöd angepault, wenn du da irgendwie nicht klarkommst oder hinterherfährst oder so. Dann gibt es sogar noch Tipps, wie du es beim nächsten Mal richtig machst. Ja, gut, es sei denn, du fährst jedem da rein absichtlich. Aber das habe ich gerade da tatsächlich nicht erlebt, muss ich ganz ehrlich sagen, sondern wirklich sehr, sehr freundliche und auch höfliche Community erlebt.
Ja, es macht auch Sinn, weil das wahrscheinlich alles dann so Motorsport-Cracks sind und die alle so, ja, die teilen ein gemeinsames Hobby und die haben dann auch alle Lust daran und versuchen, es herrscht noch diese Stimmung, so dieses, wir sind jetzt alle hier zusammen und wollen alle zusammen das Beste aus diesem Spiel machen, also lasst uns mal zusammenarbeiten und uns helfen.
Sportsgeist würde ich es nennen. Also es ist wirklich so, ja, es wird sich begrüßt, wenn es losgeht, es wird dann gefahren und wird sich auch gratuliert zu einem Überholmanöver und so. Also, ich sag mal, so ein krasses Kontrastprogramm zu League of Legends.
Okay, ja. Aber ich glaube, fast alles ist ein krasses Kontrastprogramm
zu. Womöglich.
Ja. Gut, dann, achso, das wollte ich noch ganz kurz sagen. Ich habe gerade auf der Webseite noch gesehen, dass den Teil 1 gibt es mittlerweile irgendwie, oder vielleicht war es auch schon immer so, kostenlos zum Download.
Also, nur die Demo.
Ah, nur die Demo, okay. Also, weil sie das so ein bisschen als ihre Demo bezeichnen, weil wohl öfter mal die Frage kommt, kann man das irgendwo mal anspielen, bevor man gleich das Gesamtpaket kaufen muss und dann kommt.
Factor 2, davon soll es aber auch eine kostenlose Demo geben, sobald das Spiel eben fertig ist. Aber wer es ausprobieren möchte, kann das auch jetzt schon risikolos tun, weil man es zwar kaufen muss, aber die Entwickler gewähren ein 30-Tage-Rückgaberecht.
Ah, okay.
Und das funktioniert auch sehr unkompliziert. Du kannst es dann entsprechend einfach sagen, nee, ich will meine Lizenz wieder deaktivieren. Und dann gibt es tatsächlich einen Menüpunkt für Refund und dann bekommst du dein Geld zurück.
Oh, das ist ja sehr vorbildlich, weil das ist ja normalerweise eigentlich bei digitaler Distribution eher nicht vorgesehen, dass man das dann wirklich wieder zurückgeben kann.
Nee, das haben sie wirklich schön gelöst.
Ja,
sehr lobenswert. Also, schadet nicht, das mal auszuprobieren, wenn man sich für sowas interessiert.
Ja. Also das heißt an dieser Stelle mal den Tipp, da kann man es wirklich, das ist wirklich gut, da sollten sich andere mal ein Beispiel nehmen, dass du es irgendwie mal ausprobieren kannst und wenn du halt wirklich einfach sagst, nee, das ist gar nichts für mich, dann hast du wenigstens nicht irgendwie $43 in den Wind geschossen, sondern kannst es mal so ausprobieren.
Genau.
Gut, Heiko, wunderbar, dann danke ich dir sehr herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast für diese Eindrücke und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und hoffentlich mal wieder bis bald.
Bis dann, tschüss.
Ciao.